SRF 1.
Jetzt ist 17:30 Uhr, das ist SRF 1.
Das Regionaljournal Zentralschweiz. Heute Abend mit neuen Fakten im Tötungsdelikt Tschottdorf. Vom Mann in Untersuchungshaft gibt es ein Geständnis. Bei dem neuen FCL-Trainer, was er vorhat und was beim ersten Training für Tipps von den Fachleuten am Rand vom Spielfeld gekommen sind. Unser Schwerpunkt dann ist Saint-Gothardo 2020. Da wird heute die Zusammenarbeit besiegelt. Wir fragen, wie weit das regionale Förderprojekt schon Formen angenommen hat und was es bewirken soll. Und dann geht es noch ums bildungspolitische Gestürm in Nidwalden. Unsere Apropautorin versucht, den Überblick zu behalten. Das Wetter, da gibt es keine Überraschungen. Es ist bewölkt und es regnet immer wieder. Am Mikrofon der Dario Pelosi. Beim Tötungsdelikt in einem Restaurant in Tschottdorf gibt es neue Erkenntnisse. Der Mann, der seit der Tat in Untersuchungshaft ist, hat ein Geständnis abgelegt. Das hat die Kantonspolizei Uri heute mit. Nach wie vor offen ist, wie es zu dieser Tat kommen konnte, erklärt der Polizeisprecher Gusti Planzer.
Die Fragen rund um das Tatmotiv die sind weitestgehend noch unklar. Aus diesem Grund hat auch die Staatsanwaltschaft Uri ein forensisch-psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Das soll euch weitere Hinweise nicht zuletzt auch zum Tatmotiv liefern.
Am 24. März ist Tschottdorf der Wirt vom Restaurant zur Mülli mit einem Messer getötet worden. Die Polizei hat kurz darauf den mutmaßlichen Täter festgenommen. Beim Schweizer Justizstreit kann weitergeschafft werden. Das Bundesgericht hat zwei Beschwerden abgewiesen, die das Verfahren blockiert haben. Die Beschwerdeführer haben verlangt, dass nicht jemand von auswärts, sondern ein Bezirksstaatsanwalt aus dem Kanton Schweiz sich mit den Vorkommnissen befasst. Eine von diesen Beschwerden ist vom ehemaligen Schweizer Kantonsgerichtspräsident Martin Ziegler gekommen, der nach diversen Querelen zurückgetreten ist. Die Pilatusbahnen schauen gerne auf 2012 zurück. Das Unternehmen kann im ersten Jahr nach dem grossen Umbau auf dem Pilatus Rekordzahlen vermelden. Der Umsatz ist 9% auf knapp 26 Millionen Franken gestiegen. Zugelegt hat hier vor allem der Bereich Hotellerie. Und auch der erwirtschaftete Gewinn von 7,4 Millionen ist um fast ein Drittel höher als im Vorjahr. In den nächsten 3 Jahren werden die Pilatusbahnen 20 Millionen Franken investieren, unter anderem in ein neues Restaurant auf der Freckmündeck. Die Stadt Luzern übergibt den Bauernhof Hintermusek bei den Musektürmen im Baurecht an eine Stiftung. Die Stiftung will rund 2 Millionen Franken investieren, um die Jür, den Veranstaltungsraum und das Wohnhaus zu sanieren. Mit dieser Stiftung will die Stadt sicherstellen, dass kulturelle Erben und die natürliche Umwelt an der Musikmauer in der Stadt Luzern erhalten bleiben. Heute Nachmittag hat der FC Luzern das erste Mal mit seinem neuen Trainer Carlos Berneck trainiert. Der 44-jährige gebürtige Argentinier ist der Nachfolger von Richard Komornitzki, der vor einer Woche beim FCL als Trainer gehen musste. Der Carlos Bernecker war bis jetzt Trainer von der U21-Mannschaft beim FC Basel und er soll jetzt den FCL aus dem Tabellenkeller rausholen. Heute hat er den Vertrag zu Luzern unterschrieben. Dana Frey ist beim ersten Training zuschauen.
Der Carlos Bernecker hat seine Mannschaft schon im ersten Training ziemlich auf dem Platz rum. Dass der neue Trainer heute Nachmittag sein allererstes Training leitet, davon merkt man nichts. Dass er streng ist und auf Disziplin Wert legt, dafür ist der neue FCL-Trainer bekannt. Der Carlos Bernecker selber findet, es brauche vor allem ein bisschen etwas. Disziplin, aber auch Herzblut sei ihm als Trainer wichtig.
Mir gefällt die Initiative zu übernehmen. Mir gefällt auch, dass man eine gute Empathie noch zeigt. Ich möchte Verantwortung bewusst handeln, mit einer nötigen Überzeugung, Kraft und gleichzeitig auf diese Situation muss man sich anpassen.
Auf den ersten Eindruck sieht es so aus, als ob auch die Spieler von der ersten Mannschaft vom FCL zufrieden sind mit ihrem neuen Trainer. Sie sind motiviert bei der Sache. Auch die Leute und die FCL-Fans am Spielfeldrand, die interessiert dem Training zuschauen, haben einen guten ersten Eindruck vom neuen Mann mit der FCL-Triller-Pfeife.
Ich bin schon positiv überrascht, nämlich da vorne, als er über Fussgängerstreifen kam. Er hat das erste Mal und er hat mich das erste Mal immerhin Grüße genickt. Und das finde ich schon mal positiv.
Ich kenne ihn persönlich natürlich nicht, aber ich weiss von der U21 von Basel, dass er vermutlich schon gute Voraussetzungen hat.
Ja, ich finde ihn gut. Er tut Training gut leiten, hat das aufteilt in Konditionstrainer. Und er tut den Platz hat er eingeteilt. Das finde ich gut.
Ich denke, er wird den Spieler können wieder neu die Motivation bringen, dass sie Goal treffen und nicht irgendwo in die Weltgeschichte umeinander schiessen.
Ich glaube, man kann nur gewinnen beim FCL jetzt. Man braucht irgendwie ein bisschen Impulse und die hat man wollen setzen.
Auch wenn der Carlos Bernegger im Vorfeld nicht unbedingt zu oberst auf der Wunschliste vom FCL gestanden ist, sei er doch immer im Gespräch gewesen, sagt der FCL-Präsident Mike Hauser.
Wir haben uns für Carlos Bernegger entschieden, weil wir überzeugt sind, dass er die Fähigkeiten hat, die Superliga-Mannschaft zu führen, weil er ein ausgewiesener Fachmann ist, auch in der Arbeit mit jungen Spielern. Es hat uns auch den Ausschlag gegeben, dass er beim besten Club in der Schweiz U21-Trainer ist. Ich denke, der muss bei jedem anderen Superliga-Verein immer zum Thema werden, weil er ein positiv Fußballverrückter ist und mit absoluter Energie wird die Herausforderung angehen. Und wir überzeugt sind, dass wir mit ihm die Ideallösung gefunden haben.
Erfahrene Männer wie der Heiko Vogel oder der Bernard Chaland sind vorher als neue Trainer hoch gehandelt worden. Dass schlussendlich der Carlos Bernegger den Zuschlag bekommen hat, das ist nicht zuletzt auch im neuen FCL-Sportchef Alex Frey zu verdanken, der bei der Trainerwahl involviert war. Er könnte der 44-Jährige vom FC Basel. Für den Carlos Bernegger ging mit dem Job ein Traum in Erfüllung, sagt er. Für ihn habe das Angebot vom FCL von Anfang an gestimmt, auch weil er seine Wurzeln in der Zentralschweiz hat. Seine Grossmutter sei ursprünglich aus dem Entlebuch und sei dann später nach Argentinien ausgewandert, sagt der Carlos Bernegger.
Es ist sicher noch eine interessante Geschichte auf die Rande, dass die dritte Generation, wie man sagt, die Kreise schließen sich. Und vielleicht ist auch eine gute Summe, dass ich mich schon von Anfang an, als Luzern mich gefragt hat, ein gutes Gespür gehabt habe, eine gute Empathie, große Sympathie in der Region sofort mich in Verbindung gebracht hat.
Die Trainersuche vom FCL war in den letzten Wochen ein grosses Thema in den Medien. Nicht zuletzt wegen der bekannten Aussagen vom FCL-Investor Bernhard Albsteg. Er hat sich ausdrücklich den Heiko Vogel als Trainer gewünscht und hat den Trainerkandidaten René Vanek wegen seiner Frisur und seinem Äußeren im Regionaljournal als No-Go und Robinson-Typ betitelt. Dass der René Vanek nicht in die Grenze gekommen sei, habe aber nichts mit dem Bernhard Albsteg zu tun, so der Mike Hauser.
Ich respektiere und ich schätze den René Vanek sehr. Ich glaube, er weiss das auch. Wir sind, seit er in Luzern war, immer im losen Kontakt gewesen. Die Situation zwischen Herrn Albsteg und Herrn Vanek ist, denke ich, eine Situation zwischen diesen zwei Herren. Ich habe mich bis jetzt nie über Frisuren oder sonstige Sachen geäussert und ich werde mich auch in Zukunft nicht über Frisuren oder sonstige Sachen äussern.
Der Carlos Bernegger hat sich heute an der Medienkonferenz und beim Training am Nachmittag von dem Genusch um Trainersuche beim FCL nicht beeindrucken. Er will jetzt einfach den Spielern beibringen, dass sie durchaus Zeug dazu haben, zu gewinnen. Und das am besten schon bis am Samstag gegen Lausanne. Der FCL ist nämlich momentan zweitletzter in der Tabelle und abstiegsgefährdet.
St. Gotthard 2020. Und in dieser Marke wollen die vier Kantone am Gotthard enger zusammenarbeiten und vor allem im Tourismus gemeinsame Projekte realisieren. Uri, Graubünden, Tessin und Wallis kommen dabei Unterstützung über von Bern. Und zwar in Millionenhöhe. Möglich macht das die sogenannte neue Regionalpolitik vom Bund. Ein wichtiges Projekt ist die Verbindung von den Skigebieten Andermatt und Sedrun. In diesen Minuten wird dort eine engere Zusammenarbeit von den beteiligten Gemeinden mit den Bergbahnen und St. Gotthard 2020 besiegelt. Der Thomas Hieb.
Die Gemeinden Andermatt, Sedrun und Disentis tun in dieser Erklärung zusammen mit den Bergbahnen und dem Programm San Gotardo 2020 eine enge Zusammenarbeit vereinbaren. Die Verbindung der beiden Skigebiete ist ein wichtiges Projekt der Regionalförderung am Gotthard. Am Anfang sind die Pläne aber noch etwas grösser gewesen. Eine Landesausstellung hätte es sollen geben am Gotthard, und zwar aus Anlass von der Eröffnung des NEAT-Basistunnels. Dessiner Regierung war Feuer und Flamme gewesen, aber schliesslich hat man so eine Expo dann doch als eine Nummer zu gross eingeschätzt. Immerhin haben 2008 gegen 200 Politikerinnen und Politiker aus den vier Kantonen eine sogenannte Charta San Gotardo unterschrieben und sich damit verpflichtet, sich für die Entwicklung dieser Region einzusetzen. Aus der Expo ist zwar nichts geworden, die Idee von einer engen Zusammenarbeit aber ist geblieben. Im Juni letzten Jahr ist auch der Bund offiziell eingestiegen. Das Programm San Gotardo ist seither Teil der neuen Regionalpolitik. Und der Bund stellt zusammen mit den Kantonen bis 2015 insgesamt über 80 Millionen Franken zur Verfügung in Form von Darlehen und Beiträgen. Entstanden sind unterdessen nicht nur schöne Absichtserklärungen, sondern auch konkrete Projekte. Zum Beispiel ein Weg, der die vier grossen Quellen im Gotthardgebiet verbindet, Themenwelt Sasso San Gotardo, eine Ausstellung in der alten Militärfestung auf dem Gotthard oder ein überregionales Velorennen.
Heute Abend also unterschreiben die Gemeinden Andermatt, Thuijec und Dissertins zusammen mit den beteiligten Bergbahnen, der Tourismusorganisation und dem Programm San Gotardo 2020 eine Absichtserklärung, wie man zusammenarbeiten will. Das sogenannte Memorandum of Understanding soll nicht um einen Papiertiger bleiben. Was das heisst, darüber hat der Thomas Heb mit dem Emil Kähling geredet. Er ist Direktionssekretär von der UNE Volkswirtschaftsdirektion und ist bei San Gotardo dabei.
Emil Kählin, vor fast 5 Jahren haben die vier Gotthard-Kantone Charta San Gotardo unterzeichnet. Heute tut man jetzt ein sogenanntes Memorandum of Understanding unterschreiben. Ist man jetzt also wieder gleich weit wie 2008?
Nein, ich denke, wir sind wesentlich weiter. Man muss einfach feststellen, dass die Phase, die wir hinter uns haben, Phase vom Start war, vom Aufstarten. Wir haben einige Projekte können realisieren in dieser Zeit, in diesen 4 oder 5 Jahren, und sind jetzt dran, das Ganze weiterzuentwickeln, dass tatsächlich aus diesem Raum auch ein zusammenhängender, funktionaler Wirtschafts- und Lebensraum wird.
Trotzdem, San Gotardo 2020 wird finanziert vom Bund und ist, wenn man so liest, ist eine relativ papierige Sache. Sie sind dann immer noch angewiesen auf Leute, die das vor Ort durchführen, die ihr Konzept umsetzen.
Das ist richtig, was Sie sagen. Es ist wichtig, dass wir das Projekt oder das Programm auf den Boden bringen. Auf den Boden bringen dann das nicht wir, das machen nicht Kantone oder die öffentliche Hand, sondern das sind Träger vor Ort. Die öffentliche Hand oder das Programm San Gotardo dort initiieren, koordinieren und ermöglichen, aber nicht umsetzen.
Wie läuft die Zusammenarbeit jetzt mal vielleicht mit der öffentlichen Hand? Das sind ja 4 Kantone, 4 unterschiedliche Regionen. Wie sind da die gemeinsamen Interessen vorhanden?
Die gemeinsamen Interessen sind zweifellos vorhanden, weil wir gleiche Herausforderungen in all diesen 4 Talschaften haben. Es ist aber natürlich auch feststellen, dass wir gewisse institutionelle Hürden haben. Wir haben 4 verschiedene politische Systeme, wo man aufeinander muss abstimmen und zusammenbringen. Das ist nicht immer ganz einfach.
Erklärt sich mit dem auch, dass die Umsetzung von gewissen Projekten, dass das lang dauert?
Das ist sicher ein Grund dafür. Es ist aber auch ein anderer Grund in den Köpfen, mental. Und zwar dadurch begründet, dass bisher eigentlich die 4 Regionen Rücken zueinander gestanden sind und dass sie jetzt wie man die Optik kehren, sich um 180 Grad drehen, aufeinander zugehen, über Pässe, über natürliche Hindernisse hinweg aufeinander zugehen. Das ist eine Barriere oder ein Balken im Kopf und vor den Augen, wo man zuerst ausräumen muss.
Aber das funktioniert. Also da stellen Sie fest, dass Sie mit Ihren Projektideen durchkommen bei der Bevölkerung.
Also wir sind auf einem Weg. Ich glaube, das ist ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Die Tatsache, dass wir heute beispielsweise die Absichtserklärung miteinander unterzeichnet, ist ein Zeichen dafür, dass sich die Region Surselva mit der Region Urseren zusammentut und versucht, miteinander ihr gemeinsames Produkt, sprich das Skigebiet, die Skigebietsverbindung Andermatt, Sedrun, Disentis, gemeinsam zu vermarkten. Es ist in dem Sinn der Kern von einer Entwicklung, die über die beiden betroffenen Regionen in die Gesamtregion Gotthard-Zell wirken und ihre Wirkung auch entfalten.
Vielleicht ganz konkret heute, das ist eine Absichtserklärung. Wie verbindlich ist das und für wer?
Es ist eine Absichtserklärung zwischen den betroffenen Kantonen, den involvierten Gemeinden und den Unternehmungen, sprich den Bergbahnunternehmungen vor Ort. Von dort her ist das ein ganz wichtiges Signal. Es ist, hat eine Verbindlichkeit in dem Sinn, dass man sich geeinigt hat auf sogenannte Handlungsachsen oder auf Aktivitäten, die man miteinander in den nächsten Jahren umsetzen und realisieren
will. Emil Kählins Programm San Gotardo 2020 ist gut dotiert, insgesamt über 80 Millionen bis jetzt. Was hat jemand aus
Zürich, Aargau, Luzern davon, dass so viel Geld in die Gotthard-Region fließt?
Also es sind noch nicht 80 Millionen gesprochen, sondern eingestellt. Es ist so, dass der Gotthard-Raum wahrscheinlich der zentrale Erholungsraum im Alpengebiet ist für die Städte und Agglomerationen und da damit natürlich auch die Leute aus den Agglomerationen und aus den Städten eine Möglichkeit haben, sich in relativ kurzer Distanz gut zu erholen, aufzutanken und da eine gute Zeit zu verbringen.
Wie sieht die Gotthard-Region nach Ihrer Meinung aus im Jahr 2020?
Ich glaube, sie ist nachhaltiger aufgestellt. Sie zeichnet sich aus durch die Tatsache, dass man die Mosaiksteine, die heute noch wenig oder überhaupt nicht verbunden sind, nahe bis nahe mehr zu einem Gesamtbild zusammenfügen können. Oder anders gesagt, dass die ungenutzten Potenziale durch verbesserte Kooperation wesentlich besser genutzt werden können als heute.
Sind die ungenutzten Potenziale, ist das Natur, sind das Passstrassen oder was ist das konkret?
Das ist eine grosse Vielfalt von ungenutzten Potenzialen. Denken Sie beispielsweise an den Mythos Gotthard, der in dem Sinne auch eine historische Bedeutung hat, an die Naturlandschaft Gotthard, an die Tatsache, dass wir im Gotthardraum immer irgendwo schön Wetter haben, also quasi touristische Destination mit Schönwettergarantie. Es gibt aber auch kulturelle Elemente, die man heute relativ schlecht zusammengebunden hat. Also eine Vielfalt von verschiedenen Elementen, die, wenn man sie besser koordinierend aufeinander abstimmt, vor allem für Touristen, Touristinnen, wesentlich einen grösseren Nutzen entfalten kann.
Sagt Emil Kählin, der einen Steuerungsausschuss bis an Gotthard leitet. Die Frage gestellt hat Thomas Hieb. Und noch ein Blick auf die Strasse. Verkehrsinfo SRF, eine dringende Meldung in der Region Aargau-Solothurn auf der A1 Richtung Bern. Zwischen der Verzweigung Bierfeld und dem Rastplatz Ottmarsingen Stau wegen eines Unfalls. Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz um 13 Minuten vor 6 Uhr. Jede Meldung übergeben wir um diese Zeit das Mikrofon unseren Gastautorinnen und Autoren.
Apropos.
Das Apropos heute kommt von der Nidwaldner Mundartdichterin Ida Knobel und sie schaut in die Schule.
Lehrer sein ist keinem zu vergessen. Die Zeiten, die er noch kennen, vor einer Schulklasse anstehen, um zu sagen, was er jetzt will haben. Disziplin und Autorität sind recht gewesen, wie es der Lehrer sieht. Auch bei den Eltern der Kinder, die meistens gleicher Meinung sind. Man hat eine straffe Ordnung geschätzt und die Lehrersmeinung, die ist gesetzt. Denn schliesslich müssen Kinder etwas lernen, ein Lehrer soll dafür sich wehren. Wie er das macht, ist manchmal gewagt. Wird aber selten hinterfragt. Auf alle Fall ist man kaum dagegen. Lehrer haben hier noch etwas zu sagen. Die Zeiten sind schon lange vorbei. Ein frischer Wind war nötig. Und so hat sich auch die Lehrergilde entschieden, sich jetzt weiterzubilden. So werden die alten Zöpfe abgeschnitten und manches Tabu wird überschritten. Man redet von anti-autoritär, was nicht von allen Windspor wäre. Als Lehrer hat bei dieser Geschichte der eine und andere schon zwei Gesichter. Das aber hilft bei dem Beruf auch nicht gerade zum besten Ruf. Alles Mögliche hat man ausprobiert, wobei nicht alles funktioniert. Auf alle Fälle in den letzten Jahren hat man manchmal wieder runtergefahren. Und wohl auch manche Lehrer daraus gezogen. Und zu vier und wieder gut abgewogen. Der Beruf vom Lehrer hat sich gewandelt, bevor man das Image ganz verschandelt. Jetzt redet man wieder miteinander und mit Erfahrung und Verstand wird Machbares kontra Windspares gewichtet und mit Fachwissen viel ausgerichtet. Zwischen Lehrkräfte und Politiker und selbsternannten Kritiker. Man bringt sich ein und lässt sich an, Vernehmlassungen sind für das ja da, Gesprächspartner sind versucht, sich zu finden, zum Wohl natürlich von den Kindern. Man will nicht wegen einer Bagatelle letztendlich nur ein Bein sich stellen. Die Spielregeln wären also gesetzt, doch jetzt hat es einen scheint verletzt. Der Bildungsdirektor hat es riskiert und alles über den Haufen gerührt. Um Grund- und Basisstufen geht es. Drei Möglichkeiten gäbe es, so steht es. Die eine hat sich zwar gut bewährt, darum, dass man da eine Auswahl gewährt, ist der Bildungsdirektor nicht bereit. Er hat den Wisch auf die Seite gelegt. Wofür die Variante 1 plädiert, Schulrat und Lehrer sind frustriert. Wo helfen wettet beim Entscheiden, der Lehrer, die es echt verleiden. Und was sie da am meisten stört, gefragt wird man, aber nicht angehört. Die Welt wird so, wie ich das verstehe, wegen dem Entscheid nicht untergehen. Statt vier und wieder zu diskutieren, was zu einer Einigung könnte führen, wird wieder ein Haufen Geschirr verschlagen. Es sei nicht das erste Mal, gehört man klagen. Die Fachkompetenz von Testpiloten will ich natürlich nicht benoten. Des einzigen Entscheidungslust wird bei den Lehrern so zum Frust.
Dieter Knobel. Ihr apropos heute und alle anderen, die gibt es zum Schneuken bei uns im Internet unter srf.ch und dann bei den News auf die richtige Region klicken. Das Regionaljournal Zentralschweiz, es ist 5 Minuten vor 6. Wir schauen nochmal zurück auf das Wichtigste von heute mit der Anna Frey.
Beim Tötungsdelikt im Restaurant Schattdorf gibt es neue Erkenntnisse. Der Mann, der seit der Tat in Untersuchungshaft ist, hat ein Geständnis abgelegt, teilt Kantonspolizei Uri heute mit. Nach wie vor ist aber offen, warum es zu dieser Tat gekommen ist. Beim Schweizer Justizstreit kann weiter geschaffen werden. Das Bundesgericht hat zwei Beschwerden abgewiesen, die das Verfahren blockiert haben. Beschwerdeführer haben verlangt, dass nicht jemand von auswärts, sondern die Bezirksstaatsanwaltschaft aus dem Kanton Schweiz sich mit den Vorkommnissen befasst. Die Gemeinden Andermatt, Sedrun und Disentis wollen noch enger zusammenarbeiten bei der Verbindung der beiden Skigebiete am Oberalp. Sie haben heute eine Absichtserklärung unterschrieben, zusammen mit den Bergbahnen und Andermatt Swissalps. Die Verbindung ist ein wichtiges Projekt vom Programm San Gotardo 2020, das der Bund mit der neuen Regionalpolitik unterstützt. Der FC Luzern hat heute Nachmittag das erste Mal mit dem neuen Trainer, Carlos Bernecker, trainiert. Der gebürtige Argentinier, der seine Wurzeln im Entlebuch hat, sagt, der Posten beim FCL sei sein Traumjob. Bei den FCL-Fans und den Zuschauern vom Training hat der 44-Jährige guten ersten Eindruck hinterlassen. Das erste Mal ernst gilt es für den neuen FCL-Trainer, der am Samstag gegen FC Lausanne.
Zum Wetter und den weiter graunassen Aussichten von Sabine Balmer von SRF Meteo.
Heute Abend und in der Nacht regnet es noch etwa die. Schnee gibt es oberhalb von 800 bis 1000 Meter. Temperaturen bleiben im Flachland während der Nacht knapp über 0 Grad. Morgen geht es dann mit den Haufen Wolken weiter. Am Vormittag ist es mal ein Zeitchen trocken, vielleicht reicht es sogar für ein paar Aufhellungen. Auf den Mittag ziehen dann schon wieder dickere Wolken her, die dann wieder Regen oder oberhalb von etwa 1000 Meter Schnee bringen. Die Höchsttemperaturen morgen in Engelberg und in Einsiedeln bei 8 Grad, in Sursee und in Zug wird es 10 Grad, in Luzern und in Schweiz 11 Grad und in Altdorf längt es für 12 Grad. Dazu bläst dann ein recht zügiger Westwind. Am Mittwoch ist es wechselnd bewölkt, aber nur noch selten nass. Es bleibt windig bei Temperaturen von etwa 12 Grad.
Das Regionaljournal Zentralschweiz. Für die Sendungen verantwortlich ist heute Karin Portmann. Mein Name ist Dario Pelosi. Das Regionaljournal immer dabei haben Sie mit dem Podcast und alle wichtigen News bekommen Sie auch via Twitter. SRF Luzern ist dort die Adresse.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.